Einen wunderschönen Dienstagmittag wünscht euch Markus Wilmsmann, nicht aus dem Mothergrid-Studio, sondern heute aus dem LeadCon-Studio. Und diesen Stream veranstalten wir in Kooperation mit der LeadCon. Und aus diesem Grund haben wir auch Marc Bohn als Co-Moderator zu Gast. Marc Bohn, Chefredakteur des Sound and Recordings Magazins. Und unser spezieller Gast heute, Christopher Bauder. Ich habe es ja schon in den Ankündigungen reingeschrieben. Ein sehr umtriebiger Mensch. Stichwörter Kinetic Lights, White Void, Dark Matter Berlin, Kunst, Design, Musik und so weiter. Und über all diese Themen möchten wir uns jetzt in der kommenden schätzungsweise halben Stunde mit ihm unterhalten. Deswegen rede ich jetzt auch schon die ganze Zeit so schnell, dass wir möglichst viel Information unterkriegen. Wenn ihr Fragen habt an Christopher, haut sie in den YouTube-Chat und wir werden sie dann behandeln. Christopher, erstmal ein herzliches Willkommen bei uns im Stream.
Ja, hallo.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auf der Homepage gelesen, ich habe es gerade schon erwähnt, Künstler, Designer, auch Musiker. Du bist in vielfältigsten Projekten schon unterwegs gewesen. Viele werden vielleicht noch die Lichtgrenze kennen, zum Tag des Mauerfalls vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, wo dann wie auf ein Kommando entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze Luftballons in den Himmel gestiegen sind. Kunst im öffentlichen Raum, du betreust Künstler wie Bon Iver und bist auch also für Industrie, Corporate-Geschichten, stattest die aus. Aber der Unternehmer hat mir da jetzt ein bisschen auf der Homepage gefehlt. Wie viel Zeit deines Tages verbringst du denn mit klassischem Unternehmertum, bevor es an die Kunst geht?
Ja, also ich sag immer wieder, das sind 99% bin ich Manager, manage das Team und die Projekte und die Kunden und so weiter, die Locations. Und 1% ist dann am Ende Kreativität. Also so ist dann doch die Verteilung. Also in dem 1% mache ich dann die gesamten Inhalte auch noch für die ganzen Projekte.
Ja, das ist stattlich. 65 Mitarbeitende sind vorher durch den Raum geschwebt. Was müssen die denn eigentlich mitbringen? Also ich meine, du selber bist bekannt, du beschäftigst dich wahnsinnig viel mit neuen Technologien. KI ist jetzt natürlich das große Thema, immersive Technologien. Worauf achtest du denn bei der Auswahl deiner Mitarbeiter? Ich meine, klar, für so administrative Geschichten braucht es Leute, die jetzt vielleicht nicht so super kreativ sind. Aber die Leute, die mit auf die Baustellen kommen, was müssen die mitbringen?
Ja, es sind immer so drei Eigenschaften, auf die ich halt gucke. Erstmal Personality. Ja, das muss eine relativ entspannte Person sein, weil was wir machen, ist ziemlich stressig. Da muss man Bock drauf haben. Also wisst ihr ja auch, der Eventumgebung hat komische Arbeitszeiten, ist halt auch mal am Sonntag, gibt Nachtstunden und so weiter. Da muss man der Typ für sein. Dann halt Teamfit, ja, dass die Person auch ins Team reinpasst, super wichtig, weil wir an so komplizierten, komplexen und verschachtelten Sachen arbeiten, da müssen alle wie so Zahnrädchen ineinander greifen. Und dann erst an dritter Stelle sind die Skills, also die tatsächlichen Fähigkeiten der Person, die müssen natürlich auch stimmen, aber ich sage immer, wenn du clever genug bist und ein guter Typ und gut ins Team passt, dann kannst du viele von den Skills auch noch lernen bei uns. Und ja, diese Mischung ist halt wichtig, dass die Leute das so mitbringen, dass das insgesamt so eine 100 gibt, sag ich mal, so eine 100%.
Ja, also auch der klassische Sound and Recording Leser oder die Leserin, der jetzt mit Veranstaltungstechnik vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber diesen Stream sieht, könnte sich sagen, ja, hey, ich habe Audio-Skills ohne Ende, ich rufe jetzt mal bei Christopher an.
Ja, so ganz viele unserer Mitarbeiter und ich selber auch sind ja auch in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Also es gibt kaum jemanden, der nur das eine macht. Selbst Leute in der Buchhaltung fahren dann mal mit auf den Job und helfen da aufbauen oder Projektmanagen dann mal irgendwie so ein Setup im Kraftwerk oder da gibt's wirklich ganz irre Verbindungen oder der Firmware-Entwickler, der baut dann unsere Weihnachtsinstallation gerne mit auf und plant damit und fährt dann da mit dem Hubwagen durch die Gegend und so. Also jeder bei uns ist so mehrere Dinge, deckt mehrere Bereiche ab. Und ja, ich selber auch, komme eigentlich aus dem visuellen Bereich, habe jetzt angefangen Musik zu machen. Der Producer, mit dem ich zusammenarbeite, war früher ein Graffiti-Artist. Also so ist, glaube ich, jeder da in mehreren Bereichen unterwegs.
Was denkst du, Marc? So eure Leserschaft, haben wir da jetzt Interesse geweckt oder sitzen die lieber in ihren Studios und sagen, nee, die Lichter auf meinen im 19-Zoll-Rack reichen mir?
Ja, ich glaube, darauf beschränkt sich tatsächlich auch im Studio. Aber ich finde es total spannend, auch gleich mal mit Christopher darüber zu reden, was für Musik er macht und ob er vielleicht dann schon beim Musikmachen Musik auch schon visuell denkt. Das wird mich später noch interessieren.
Ja, da kommen wir dann gleich drauf zurück. Die erste Installation nach der Lichtgrenze, die ich von dir gesehen habe, war Skalar 2018 im Kraftwerk Berlin. Und richtig. Wir haben vorhin auch gerade drüber gesprochen, du hast zwei Probleme genannt. Das sieht ja immer so easy aus. Ne? Dann kommt man in dieses Kraftwerk rein und dann hängt es da alles, dann geht's Licht aus und dann beginnt die Show. Aber tatsächlich bist du auch so ein bisschen darauf angewiesen, die passende Infrastruktur vorzufinden. Sprich, große Hallen sind das eine große Thema für dich.
Ja, also ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe immer nur zwei Probleme, aber die sind relativ groß. Also einmal brauche ich eine große Location, die viele Bedingungen erfüllen muss. Ja, man muss laut Sound machen können da drin. Ich brauche Deckenlast, weil ich Sachen von der Decke hänge. Das muss als Veranstaltungslocation geeignet sein. Gerne aber Industrial-Charakter und nicht so eine perfekte, weiß ich nicht, Messehalle oder sowas. Und das andere ist dann halt einfach Budget oder ein Sponsor oder jemand, der das halt alles bezahlt. Manchmal gehen wir auch selber ins Risiko. Wenn wir zum Beispiel in Berlin große Veranstaltungen machen, geht das. Aber woanders auf der Welt brauchst du natürlich, sag ich mal, finanzstärkere Partner, die im besten Fall das vorfinanzieren oder auch komplett finanzieren. Ne?
Ja, welche Rolle spielt denn dabei Kulturförderung durch das Land zum Beispiel? Gibt's da?
Spielt absolut gar keine Rolle. Ist auch so ein Thema, könnte ich ewig drüber reden. Das Problem ist ja, wenn du erfolgreich bist als Künstler und Geld verdienst mit den Ticketverkäufen und das Projekt am Ende Plus macht im besten Fall, dann also kriegst du keine Förderung, weil Förderung ist nur für Leute, die ein Projekt machen, sage ich jetzt mal böse, was am Ende nicht kommerziell erfolgreich ist. Also du darfst ja keinen Gewinn machen damit. Und ich muss aber Gewinn machen, weil ich habe ein Riesenteam, was ich bezahlen muss. Klar könnte man da sicher irgendwelche Tricks erfinden, wie man jetzt die Kohle in eine andere Firma schiebt und so weiter. Aber es ist tatsächlich schwierig. Auch für die Lichtgrenze damals habe ich mich beworben bei der Kulturförderung Berlin. Ich habe nicht mal ein Antwortschreiben bekommen. Und später hat es dann die Lotto-Stiftung bezahlt. Also das ist so ein Thema. Auch hier meine eigene Location Dark Matter. Ich muss 100% selbst finanzieren aus den Ticketeinnahmen. Der Eintritt kostet 18 Euro. Das ist ähnlich wie in staatlichen Museen. Aber deren Tickets sind ja teilweise 500% oder mehr gefördert. Oder auch große Veranstaltungen in, weiß ich nicht, Friedrichstadt, Palast oder andere staatlich geförderte Location. Und der Besucher kennt ja aber den Unterschied nicht. Der sagt dann, oh, das ist aber teuer für deine Ausstellung, hat nur 7 Räume oder sowas. Und verstehen natürlich nicht, dass du ohne Förderung natürlich ganz anders wirtschaften musst, damit das sich überhaupt trägt. Also das ist wirklich ein großes Thema und auch anerkannt werden. Zum Beispiel die Stadt Berlin hat gesagt, ich kann nicht gelistet werden auf der Berlin-Webseite unter den 20 erfolgreichsten Museen, weil es ja nicht der Erhaltung von Kultur dient. Und das Currywurst-Museum ist da drin zum Beispiel. Also solche Sachen. Also das sind so Themen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man, sobald man erfolgreich ist als Künstler, dann kriegt man eben keine Förderung mehr, obwohl man das genauso bräuchte wie alle anderen natürlich auch, auf einem anderen Level natürlich, ja. Mhm.
Aber trotzdem hast du es noch nicht ganz an den Nagel gehängt. Ich meine, du könntest ja jetzt auch sagen, ja, okay, dann halt nur noch Sachen gegen Geld, wo die große Firma das Scheckheft zückt. Im Gegenteil, bist du ja auf der einen Seite sehr weltweit unterwegs mit weltweit tourenden Künstlern, Lichtfestivals in aller Welt, aber Dark Matter Berlin ist ja sowas für die Berliner auch. Ja? In Berlin eine Ausstellung mit kleinen Sachen, die jetzt nicht im größeren Rahmen gezeigt werden konnten in den letzten Jahren. Aber bist du da so ein bisschen im Überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Soll ich hier wieder, also Kunst oder Kommerz ist dann die Frage. Schlägt das Pendel dann manchmal aus in die eine oder andere Richtung?
Naja, ich sehe das gar nicht so getrennt. Also für mich ist das alles eins. Also auch wenn ich jetzt eine große Show mache, weiß ich nicht, für eine Automarke, den Launch von einem neuen Auto oder so, dann ist es trotzdem meine Kunstinstallation, die in der Inszenierung dann integriert wird. Und ich habe da ziemlich viel Freiheiten. Oder ob ich das jetzt für Bon Iver mache oder für ABBA. Und die verlangen am Ende ja auch Eintritt. Also warum ist das, das ist kommerziell und gleichzeitig ist das große Kunst, was ABBA macht. Ja, die sind da auch heute noch mit ihrer Musik ganz weit vorne. Und das ist für mich extrem große Kunst, was die treiben. Und das ist, ich trenne das gar nicht so. Am Ende ist das alles kommerziell oder Kunst. Also Bon Iver tourt und zeigt seine Kunst, aber der verkauft ja auch Tickets. Und dann ist das ja auch irgendwie kommerziell. Also ich mache da gar keine Trennlinie. Ich bin da komplett offen in alle Richtungen. Und finde das auch total interessant, weil sich das ja gegenseitig befruchtet. Also ich kann ja in, sage ich mal, kommerzielleren Umfeld für einen Kunden andere Dinge realisieren, als ich das vielleicht jetzt im Kunstumfeld für ein Festival könnte oder so. Und dann geht das auch, dann sehen die zum Beispiel eine Kunstinstallation von mir und dann wird das wieder für eine kommerzielle Anwendung verwendet oder in die andere Richtung. Und so befruchtet sich das eigentlich alles so ganz wunderbar. Also mir macht das Spaß auf all diesen, in all diesen Bereichen. Ich will auch nicht entscheiden, ob ich jetzt Lichtkünstler oder Lichtdesigner bin oder so. Das ist mir auch egal. Also mir macht das alles gleich Spaß.
Mhm. Sehr gut. Ja, nochmal die Aufforderung an die User vor den internetfähigen Empfangsgeräten. Beteiligt euch gerne im Live-Chat. Bevor Marc sich jetzt mit dir über die musikalische Seite ein bisschen genau unterhalten wird, würde mich noch interessieren, die Bandbreite deiner Werkzeuge oder auch so ein bisschen als Hinführung zu deinem Vortrag auf der Lied im Oktober in Hamburg, der sich ja mit neuen Entwicklungen AI beschäftigt wird. Du hast andererseits aber auch schon Sachen gebaut mit Flipdots. Die kennt man noch von den Anzeigetafeln am Flughafen, diese Plättchen, die dann immer auch so ein schönes Klack-Klack-Klack-Geräusch erzeugten. Ist das so eine Art Verschränkung? Also du schaust ja da nicht nur nach vorne. Künstliche Intelligenz, das große Stichwort, aber du hast da schon auch eine Basis, wo du herkommst an Technik und würdest auch Rückgriffe nicht streuen auf altertümliche Technologien. Eine ja. Einbettung der KI.
Genau, ich bin da gar nicht so, man muss nicht immer das Neueste machen, um was Neues zu erzeugen. Also es gibt auch alte Technologien, ja, du hast Flipdots erwähnt, die gibt es schon, weiß ich nicht, seit den 40ern oder 50er Jahren fast unverändert in der Form und man kann trotzdem komplett neue Anwendungen dadurch machen, dass wir andere Steuermöglichkeiten jetzt haben oder andere Software oder wir können über Netzwerk mehr Sachen in Realtime verbinden und ansteuern und ich finde alle Technologien gleich interessant. Also das geht von Feuer bis über Laser, was ja eigentlich auch schon eine alte Technologie ist, die aber immer noch aussieht wie die Zukunft, bis hin zu einfach, welche Möglichkeiten jetzt Software oder 3D-Simulationen bieten oder ja, dass man eben jetzt Artificial Intelligence, ist auch nur Software, die Menschen geschrieben haben, sage ich immer, verwenden kann, die einem andere Möglichkeiten bietet, Sachen zu kreieren, die außerhalb von Vorstellungskraft zum Beispiel teilweise sind. Und das finde ich halt interessant, aber auch alte, neue, egal welche Techniken zu verbinden, nicht um der Technik willen, sondern um damit ein Ziel zu erreichen. Ich will ja im besten Fall beim Besucher der Show oder beim Kunden etwas erreichen, dass der seinen Zustand verändert oder eine emotionale Reaktion darauf hat. Und da sind eben eigentlich alle Mittel gleichwertig. Das ist gar nicht so wichtig, ob die jetzt neu oder alt oder zeitgemäß oder in den Augen von jemandem schon veraltet sind. Mhm.
Was wird uns denn erwarten bei deinem Vortrag auf der LeadCon? Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, um was es grob gehen wird?
Naja, es geht einfach darum, genau dieses Thema, also wie kann man mit moderner oder zeitgemäßer Technik und den Fortschritten, die diese Technik macht, Geschichten erzählen, Emotionen erzeugen, Leute begeistern, zum Denken anregen und da eben natürlich viel in Verbindung mit Software, mit Artificial Intelligence, wie kann man das nutzen als Künstler oder als Kreativer? Und also für mich ist das jetzt kein Angstthema oder so. Das hebt einfach die Möglichkeiten, was jeder erreichen kann, auf ein neues Level. Also der Starting Point wird einfach verschoben. Es kann inzwischen natürlich viel schneller jeder geile Visualisierung machen. Aber was du dann damit machst und wie du sie kombinierst und welchen Geschmack du hast in der Zusammenstellung und so weiter, das wird am Ende dann denjenigen noch weiter nach oben schieben und du wirst wieder herausstechen können. Also es ist nicht so, es ist nur, weil die Technik jetzt vielen Leuten ermöglicht, etwas zu machen, was nur wenige vorher konnten, heißt ja nicht, dass von da die Exzellenz nicht wieder auch nach oben ausschlägt. Und da freue ich mich schon total drauf. Das wird so hoch potenzieren und hochskalieren, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Und darüber werden wir da hoffentlich im Panel auch lebhaft diskutieren, ja.
Ja, cool. Was mich jetzt natürlich an der Stelle interessiert, als jemand, der die Musik von Bon Iver sehr mag, wie das Lichtdesign da aussah, beziehungsweise vielleicht kannst du ein bisschen dokumentieren, wie so ein Lichtdesign entsteht. Was war da von Anfang an die Vision oder beziehungsweise welche Idee hattet ihr da?
Ja, ich war schon länger im Kontakt mit dem Lichtdesigner von Bon Iver, der auch ein super Freund von dem Sänger selbst ist und der dadurch auch sehr viele Freiheiten hat. Also der kann im Prinzip die Show gestalten, wie er möchte, was schon mal eine tolle Grundlage ist, dass keiner da ist, der jetzt eine Vorgabe macht, sondern der Künstler, also der die Musiker uns in dem Fall vertrauen, dass wir ihre Musik angemessen und würdevoll oder wie auch immer man das nennen will, visualisieren und erweitern werden. Weil es ja ein großer Teil der Show am Ende und da ist schon mal vollstes Vertrauen da gewesen. Und ich bewundere ihn, er ist ein toller Lichtdesigner und er hat mir wiederum die Freiheit gegeben, ich bin der Experte in dem kinetischen Teil und er hat gesagt, du, das ist doch dein Spezialgebiet. Und wie können wir das am besten, unsere beiden Talente verbinden, um diese Show eben auf so ein ganz neues Level zu heben? Genau, dann habe ich Vorschläge gemacht eben für Anordnung von dem Spiegelsystem, was man kinetisch bewegen kann und von der Verortung der Moving Lights. Und dann haben wir zusammen gestoryboardet tatsächlich. Also wir haben uns Musik angehört, wir haben verschiedene Stimmungen skizziert, sowohl farblich als auch welche Bewegung kann das haben. Welche Patterns und Muster, welche Stimmung wollen wir da erzeugen? Manchmal sind es ja auch nur ganz kleine Sachen. Also ein bekanntes Pattern ist die Sonne. Ja, du hast alle Strahlen auf einem Spiegel, der bewegt sich langsam und im Prinzip füllst du die ganze Arena damit aus mit einem ganz kleinen Effekt, der einen ganz großen Effekt macht, sage ich jetzt mal. Oder auch, man muss ja nicht immer die Spiegel verwenden, um die Scheinwerfer zu reflektieren oder man verwendet nur die beleuchteten Ränder davon und so weiter. Also um eine Dramaturgie aufzubauen, wie ich das in meinen eigenen Shows eben auch mache, wo du bestimmte Stimmungen hast, die ganz groß sind und andere Momente sind ganz klein oder auch mal zu entscheiden, wir haben das jetzt nicht an in einem Song, sondern es gibt nur ein Spotlight auf dem Sänger. Also eine meiner schönsten Erinnerungen war, wo einfach nur ein Licht von hinten statisch und man sieht ihn nur als Umriss und es war so eine Liebesballade oder sowas. Eine ganz tolle Szene, da muss ich mein Zeug da oben nicht anmachen. Das würde nur ablenken von diesem emotionalen Moment. Und dann haben wir so eben zusammen die Storyboard entwickelt und dann haben wir eben das vorprogrammiert. Wir haben so eine 3D-Visualisierung in unserer eigenen Software für die Kinetik. Und dann gab es Proben, glaube ich, eine Woche oder so, wo wir das dann nochmal alles aneinander angepasst haben. Mhm. Und ja, während der Show, also das Schöne ist während der Tour auch, dass es sehr viel, wird sehr viel noch live gedrückt. Also es ist nicht alles vorprogrammiert, wie das heute ja bei Raves und solchen anderen Sachen üblich ist, sondern das hatte schon noch auch so eine Art Live-Charakter. Also auch die Reihenfolge der Songs wurde von denen oft verändert und deswegen musste man da relativ spontan eben auch unsere Software verwenden können. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Herausforderung, weil ich komme eigentlich aus dem Live-Bereich. Also für mich war am Anfang alles immer Real-Time. Also man kann alles live steuern, so wie ich es in meinen Live-Shows ja auch selber mache. Und das war eigentlich auch sehr interessant daran und hatten da viele Freiheiten. Und war dann dadurch, glaube ich, auch sehr erfolgreich, dass eben jeder einfach das gemacht hat, was er am besten kann und Vertrauen gegenseitig da war, dass man das richtig macht, ja.
Und war der Künstler da auch involviert in diese Konzeption?
Nur ganz wenig. Also der hat sich das bei den Proben dann einmal angeguckt und der hatte wirklich dieses Grundvertrauen, hier sind die Experten und ich bin der Experte für die Musik und der hat dann da gar nicht reingeredet oder so. Okay. Der hat jetzt nicht gesagt, na, könnte aber hier mal vielleicht in der Szene so oder so. Es war eigentlich da wirklich nicht der Fall, sondern das war wirklich einer der seltenen Fälle, wo man sehr, sehr viel Vertrauen bekommen hat vom Künstler. Übrigens bei der ABBA-Show auch ähnlich, obwohl das ja eine timecodete Show ist, war trotzdem im Creation-Prozess, hatten wir sehr viele Freiheiten, Vorschläge zu machen, was wir denken, was da gut wo passen könnte.
Ja, spannend. Also was mich auch interessiert ist, woher bekommst du deine Inspiration? Also manchmal, ich bin halt Festivalgänger, Konzertgänger und ich stelle mir dann manchmal, oder bin ich sehr begeistert oder überrascht, wie viel man mit wenig Technik einfach machen kann, ja, so um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und woher kriegst du deine Inspiration? Also wenn ich Musik mache, dann habe ich irgendwie eine Melodie oder irgendeinen Gitarrengriff. Wie gehst du daran?
Ja, ich bin ein visueller Denker sowieso. Also ich baue das alles im Kopf zusammen. Und meine Inspiration kommt einmal aus der Technik selbst. Also ich überlege, okay, welche Techniken gibt's und welche Möglichkeiten habe ich damit? Und was kann ich Neues damit machen? Was ist noch nicht gemacht worden damit? Oder welche Möglichkeiten bietet das, wo noch keiner dran gedacht hat? Und das andere ist halt, welche Reaktion will ich damit erzeugen? Also wie ist die Story? Also ich komme so aus dem Video und Filme machen und habe an der Universität auch ein paar Dokumentarfilme und so gemacht. Also ich komme sehr aus dem Storytelling, also vom wie ist der Ablauf der verschiedenen Szenen und welche Emotionen oder Reaktionen oder will man damit erzeugen? Und das kann ja auch mal was Negatives sein. Oder man, wie bringt man die Leute wieder runter, um danach wieder Euphorie zu erzeugen? Und ja, so kommen meine Inspirationen auch viel aus Filmen oder Videospiele oder solche Sachen, die eben auch narrative Elemente haben. Oder einfach halt aus der Umgebung, also aus Natur. Natürlich hat jeder seine Inspiration von da, wie die Sonne wirkt, wie andere Lichtspiele, die du in der Natur siehst, Reflexionen auf Wasser, solche Sachen, die man ja beobachtet, das übertrage ich dann halt auch gerne in technisch basierte Lichtinstallationen und Skulpturen.
Ja, sehr spannend. Du hast ja schon erwähnt, dass du auch wieder Musik produzierst bzw. Musik machst. In welche Richtung geht das?
Also ich bin ja so Techno-Kid, ja, also sozialisiert worden in den Clubs von Berlin, so wahrscheinlich zweite Generation. Ich bin so 96 nach Berlin gekommen und damit auf groß geworden, also mit dieser Art von Musik, elektronische Musik. Und habe jetzt selber zum ersten Mal angefangen, eben auch selber Musik zu machen, obwohl mir ja eigentlich Grundlagen dazu fehlen. Aber ich habe da eben auch von Kraftwerk gehört, die waren auch alle Architekten vorher. Also es gibt da sehr enge Verbindungen zwischen, wenn du visuelle Vorstellungskraft hast und dann hast du meistens auch musikalische Vorstellungskraft. Ich kann natürlich die Tools nicht wirklich, also ich kann kein Keyboard spielen. Ich habe ganz früher mal Saxophon gespielt, aber so die Tasten, die weißen und schwarzen, das sagt mir nicht so wahnsinnig viel. Aber es gibt ja heute einfach super Möglichkeiten, alles mit Ableton Live oder mit Push oder ich habe ganz viel gemacht auf dem Handy mit Ableton Note zum Beispiel, wo du wirklich ohne große Vorkenntnisse relativ komplexe Loops schon erstellen kannst und die ich dann in Ableton weiterverarbeite. Ich habe mir einen Producer dazu geholt, weil natürlich meine Vorstellungskraft viel besser ist als meine Fähigkeiten mit dem Tool. Also ich weiß, wie ich irgendwas haben will oder wie das klingen soll oder was für einen Sound ich möchte, aber ich habe keine Ahnung, wie der Synth heißt und was ich jetzt da, wie ich am besten, welchen Filter ich da jetzt verwende oder wie ich das arrangiere. Oder ich brauche natürlich Hilfestellung mit, okay, nach so und so viel Takten sollten wir vielleicht mal einen Break oder einen Wechsel im Motiv haben oder so. Das kann ich gefühlsmäßig auch nach einer Weile rausfinden, aber es geht natürlich schneller, wenn einer sagt, pass mal auf, jetzt ist das hier aber, läuft jetzt lang genug, jetzt müssen wir mal hier irgendwie mal eine Veränderung reinbringen oder so. Und ja, und dann eben halt auch so die ersten AI-Tools verwendet, also sowohl die es gibt als Erweiterung für Softwares, aber auch dann sowas wie Suno AI und wie heißt das andere, so haben wir auch
Udio.
Schon genau, solche Tools auch schon verwendet oder halt einfach auch Generatoren, ja, Hardware-Generatoren oder Software-Generatoren, die Melodien ausspucken, die man dann über bestimmte Variablen verändert, anstatt zu wissen, welche Tonart das wirklich ist und solche Sachen, beziehungsweise oder du stellst die Tonart zuerst ein und kannst dann verschiedene Variablen verändern, die dann Melodien ergeben. Und das war schon extrem hilfreich und werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch extremer in diese Richtung treiben. Also jemanden wie mir, der Ideen hat in Musik, aber nicht die Skills, also die handwerklichen Skills, denen hilft natürlich solche Tools extrem, weil ich dadurch natürlich etwas kreieren kann, was mir normalerweise nicht möglich gewesen wäre. Und insofern bin ich natürlich sehr fasziniert und offen für all diese neuen Tools, die da kommen.
Ja, und die sind auch Sorry, Markus.
Und wie sieht es dann aber aus, wenn du praktisch im Lichtsektor künstliche Intelligenz einsetzt? Weil da bist du ja ein professioneller Handwerker sozusagen. Ist da nicht auch so ein bisschen Konkurrenzdenken manchmal da? Oder man denkt sich, die sitzt irgendwann auf meinem Stuhl, die KI?
Ja, also ich habe ja insofern noch den Vorteil, dass ich tatsächlich mit mechanischen Dingen arbeite und da vielleicht gibt es irgendwann KI, die dann diese Maschinen entwickeln kann oder ausdruckt oder irgendwie sowas. Aber solange ich Live-Events mache oder auch meine Veranstaltung, es geht ja immer um den Live-Moment. Deswegen bin ich auch nicht so gut auf Instagram oder sowas. Mir geht es nicht darum, ob das geil auf dem Film aussieht oder aus einer Perspektive, sondern für mich ist das wichtig, dass du dort bist. Klar wird Virtual Reality und Augmented Reality auch immer besser. Irgendwann kannst du das vielleicht gar nicht mehr unterscheiden, ob du jetzt in meiner echten Show stehst oder in der Simulation davon. Dann bin ich auch dabei, nur noch in der Simulation zu arbeiten. Warum nicht, wenn der Unterschied nicht mehr da ist? Aber im Moment ist schon noch dieses Live-Vor-Ort-Sein für mich ganz wichtig. Und da kann KI natürlich auch helfen, zum Beispiel automatisch über, es gibt ja auch schon die ersten Lichtsteuersoftwares, die automatisch die Musik analysieren und dann mit den vorhandenen Lampenlayout, was du da reingelesen hast, halt versucht irgendwie eine Lichtshow passend dazu zu erzeugen. Das wird immer besser werden. Also die Pulte oder die Softwares werden demnächst eben alle möglichen Tools, AI-Tools drin haben, die dir helfen, viel schneller passend zur Musik Visuals zu kreieren. Ja, aber in meinem Fall bewegen sich ja die Dinge auch weiter im Raum und da ist viel Mechanik und man muss das alles installieren und planen und so weiter. Und da denke ich, AI kann helfen, aber das nicht wirklich ersetzen, zumindest nicht in nächster Zeit. Und ich sehe das sowieso nicht kritisch. Selbst wenn sie es ersetzt, dann gibt es halt neue Möglichkeiten, was man dann on top machen kann. So, und das meinte ich halt mit, jeder kommt dann halt schneller auf den gleichen Level. Klar, den habe ich mir hart erarbeitet. Jetzt kommen irgendwelche Leute von der Seite. Für die ist das einfach der Startpunkt. Und du denkst so, okay, Mist, jetzt muss ich auch wieder Gas geben. Und das ist natürlich aber auch ein Ansporn für einen Künstler. Also du kannst dich einfach nicht ausruhen heutzutage auf, ja, ich habe das schon immer so gemacht. Ich merke es ja auch in der Kinetik. Ich sag's mal ganz offen, also ich glaube, ich habe das erfunden. Ja? Also viele synchronisierte Lampen mit Seilwinden. Ich wüsste jetzt nicht, dass das vorher schon gegeben hätte in der Art, gesteuert mit Software. Ja, und inzwischen gibt es hunderte, vielleicht sogar tausende von Firmen auf der ganzen Welt, die das Zeug auch herstellen. Und Shows, da sehe ich manchmal ein Video und denke, ah, meine Show, dann, ach nee, ist ja gar nicht meine Show. Und der Zuschauer weiß das ja nicht, wer war zuerst und von wem kommt was. Und die legen natürlich auch nach und denken sich jetzt neue Arrangements oder Attachments und so weiter aus. Also es ist jetzt einfach so ein Standard geworden. Und jetzt muss ich mit dem selbst geschaffenen Standard anfangen zu konkurrieren und muss dann da was drauflegen und so weiter. Und insofern wird man halt immer gechallenged, egal was man denkt, wie weit man schon ist oder was man schon geleistet hat. Und AI wird das halt auf jeden Fall noch so ein bisschen verschärfen. Aber das ist halt das Prinzip von, so funktioniert Leben und die Gesellschaft. Also man kann sich eigentlich selten ausruhen und sagen, jetzt hat man hier was erreicht, sondern man ist einfach gefordert, weiter kreativ zu sein. Und das hält einen im Kopf auch beweglich. Also ich glaube, das ist was jetzt passieren wird und was halt auch immer schneller passiert, ja.
Total. Also ich kann das auch aus der Musikproduktion, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also das ist eine ähnliche Position. Ne? Viele Producer haben jetzt Sorge, dass die KI dann plötzlich alle Jingles schreibt oder die Musik schreibt. Und ich sehe es aber halt auch eigentlich nur als kreatives Tool, was auch erfahrene Leute einfach weiterbringen kann und Inspiration bietet. Also wir haben neulich mal auch einen Songtext von einem alten Song bei uns bei Udio irgendwie eingegeben und der Song, der da rauskommt als Popsong, das war schon echt okay. Also da waren schon echt viele coole Ideen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, und es braucht ja am Ende zumindest im Moment noch jemanden, der sozusagen auswählt, was davon wirklich gut ist. Und das kann ja nicht jeder. Jeder kann das alles kreieren, dann hast du 150 Varianten. Wenn du nicht weißt, welche gut ist, hilft dir das auch nicht weiter. Und dein Kunde wird es auch nicht cool finden, wenn du ihm wenn er sich selber irgendeinen Mist generiert. Also ich habe da viele Beispiele auch von Shows, an denen ich gearbeitet habe, wo ich selber zum Beispiel nicht Regie gemacht habe und ich sehe dann die ganzen Tools, die da sind und was die einzelnen Departments damit machen können und auch teilweise zeigen und was dann der Regisseur oder der Verantwortliche davon ausgewählt hat und denke so, wow, da hast du aber einen Fehler gemacht. Wenn du das genommen, wäre es viel geiler gewesen. Und das ist ja das Gleiche mit, zumindest im Moment noch, mit generierten Dingen, dass du musst ja immer noch auswählen, was davon wirklich gut ist. Und ja, natürlich denke ich, dass die KI auch das von uns lernen kann. Wenn die lange genug zuschaut, was du auswählst, dann kann sie am Ende das natürlich auch irgendwie machen. Aber ich denke, es wird immer Leute brauchen, die beurteilen können, ob das Sinn macht und die das Tool nutzen und es halt bis zum Limit pushen. Man sieht es ja auch an visuell generierten Sachen oder Videos und so weiter. Es kommt ja nicht jeder auf die richtige Idee. Also du musst den Input ja auch richtig gestalten, um ein entsprechendes Ergebnis zu bekommen. Also dein Prompt oder was auch immer du da reingibst, das wird ja nachher auch beeinflussen, was rauskommt. Und das ist im Moment auch noch mehr oder weniger menschengemacht. Kannst natürlich ChatGPT verwenden und so weiter. Aber naja, also das ist, glaube ich, so eine endlose Spirale. Und Menschen haben schon immer, wenn ich einfach zurückgucke, Menschen haben schon immer Angst gehabt vor der neuen Technologie. Die Musiksoftwares, die du heute verwendest, da hat der Producer in der Generation davor, der noch alles mit Hardwaregeräten und Bandmaschinen gemacht hat und so, da hat er wahrscheinlich auch Angst gehabt, dass jetzt kommen die Jungs mit ihren Softwares und nehmen mir meinen Job weg. Und oder der Droschkenfahrer, sage ich immer, der noch mit Pferden gefahren ist, der hatte dann Angst, als die erste Motorkutsche kam, dass jetzt auch alle seine Jobs weg sind. Aber das ist ja die normale Entwicklung. Wenn man zurückguckt, denkt man, ach, ist doch ganz normal. Und so wird es jetzt auch sein. Man hat immer erstmal Angst vor, was man nicht kennt und nicht weiß, was es tun wird. Aber jeder findet ja seinen Weg trotzdem da drin. Es wird ja nicht auf einmal Milliarden arbeitende Soundproduzenten outgesourced, nur weil jetzt KI gekommen ist. Man muss sich halt anpassen, wie man damit arbeitet. Und dann die nächste Generation macht das auch.
Ja, wir haben einen Kommentar von Ann Baker dazu. Die sagt, das ist eine super Einstellung zu AI. Finde ich toll, Christopher, schreibt sie dir. Verzeihung. Wie ist denn generell die Nachfrage, sagen wir mal, wenn man jetzt noch mal kurz aufs Live-Touring schaut, zum Ende hin unserer kleinen Sendung, merkst du da, dass deine Nachfrage steigt, dass Leute deine Kenntnisse und Fähigkeiten in Anspruch nehmen wollen, um irgendwie was ganz Spezielles für ihre Tour rauszufinden, was so über normales Lichtdesign hinausgeht?
Ja, nicht nur Touren, halt auch andere Dinge wie, weiß ich nicht, für Fernsehsendungen oder für Messestände oder Festinstallationen in Clubs und so weiter. Also ich bewege mich immer mehr so ein bisschen in diesen High-End-Sektor, weil ich habe ja auch schon gesagt, also viele Kugeln an Seilwinden synchronisiert, das mache ich nicht mehr, weil das kannst du inzwischen halt auch günstig irgendwo bei Thomann kaufen, wahrscheinlich die Geräte dafür, und gibt viele Leute, die auch Software dafür schreiben und das jetzt eben auch touren. Also wie ich schon gesagt habe, ich sehe natürlich dann oft so, ja schade, hätte ich auch machen können, aber jetzt gibt es halt eine günstigere Möglichkeit. Also ich bin eher so im High-End-Sektor, wenn jemand was wirklich Neues will, was man noch nicht gesehen hat und das weiter pushen möchte und ein gutes Budget hat, ich bin dann eher so in diesen Bereichen tätig. Das wird eher nicht mehr, sondern eher spezialisierter, was ich mache. Also ich pick natürlich auch so ein bisschen die Rosinen raus, weil mich das halt auch interessiert. Also ich möchte nicht 100-mal das Gleiche machen, sondern eher das eine neue, spezielle eben mitentwickeln. Ja.
Und könntest du dir zum Beispiel vorstellen, ein AI-Lichtpult zu entwerfen, wenn du morgens aufwachst und hast da eine Idee? Oder wäre das schon zu sehr dann Produkt und zu wenig Kunst?
Ja, das habe ich mir schon vor Jahren überlegt, eben so. Weil ich komme ja aus diesem Bereich, dass eben alles generativ ist und programmiert ist. Also ich habe kreatives Software-Programming an der Universität der Künste auch ja schon studiert. Also das war für mich schon immer so ein Antreiber, Softwares zu entwickeln, die auch kreativ sein können, zumindest zu einem Teil. Also auch was ich mache, unsere Software, die alle möglichen Generatoren hat, also die ich verwende, um unsere Installation zu steuern, da kommen teilweise Ergebnisse raus, die sind unmöglich, sich vorzustellen oder auf dem Papier vorher zu skizzieren. Und genauso würde ich mich freuen über AI-Vorschläge oder Input dazu. Ich habe jetzt selber kein Interesse, nochmal irgendwas von Grund auf neu zu entwickeln. Also ich habe mich auch irgendwann bewusst dafür entschieden, nur die Kinetik als eigene Produkte zu entwickeln und die Software dazu. Natürlich, als die erste Drohne geflogen ist, habe ich sofort auch die Drohnenshows schon gesehen und gedacht, ah, da geht's hin, völlig unentfesselt und so. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bleib bei, worauf ich spezialisiert bin und was ich einmal angefangen habe, weil das ist auch noch nicht fertig. Da gibt es auch noch unendlich viele Möglichkeiten. Man sieht es ja inzwischen auf jeder Tour, bei jedem Konzert, in jedem Club. Es bewegt sich inzwischen alles von der Decke. Das war meine Vision schon vor 20 Jahren oder so. Visuals rundum und auf allen Flächen und alles bewegt sich im Raum. Das war meine Grundidee. Und da ist es auch jetzt inzwischen schon und auch noch längst kein Ende in Sicht. Deswegen finde ich das super interessant und warte auf Entwicklung. Ich bin auch in Kontakt mit Leuten, die solche Tools entwickeln. Aber ich würde es jetzt selber nicht nochmal machen wollen. Ich würde es dann eher lieber anwenden. Also wenn sowas kommt, bin ich natürlich sofort dabei, das auszuprobieren, klar.
Sehr gut. Christopher, vielen Dank für die zahlreichen Informationen.
Sehr gern.
Wer jetzt neugierig geworden ist, der möge bitte zur LeadCon nach Hamburg fahren, die dort stattfindet von 22. bis 24. Oktober. Und dein Vortrag findet am 22. um 11.30 Uhr auf der Mainstage statt mit anschließendem Diskussionspanel. Mit MotherGrid 10 gibt es 10% auf die Tickets, das sollte ich noch erwähnen. Und ihr könnt uns, denke ich, alle dort treffen, auch. Wenn ihr, und dann können wir noch weiter über KI sprechen. Marc, noch irgendwelche letzten Worte?
Naja, also Christopher, vielen, vielen lieben Dank. Es hat, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich hätte noch 1000 andere Fragen, weil ich ja aus dem Bereich Licht nicht komme. Ich komme ja eher von der Musikerseite. Und ich weiß, du bist aber auch auf unserem Studiosofa während der LeadCon. Ich glaube, mit Chris Kuhls bei What's Next. Und dann werden wir es dann auch sehen.
Genau, auch gerne dort, wenn Zuschauer dann Fragen noch weiter haben. Ich bin ja da auch vor Ort und da kann man dann vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Ich finde es immer viel interessanter eigentlich, wenn man so Gespräche führt über solche Themen, als wenn man da so einen Frontalvortrag hält, den man da so runterrattert. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Live-Gespräche.
Sehr gut.
Sehr cool.
Dann wünsche ich uns allen und euch allen draußen vor den Geräten noch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns vielleicht bald in Hamburg. Nächste Woche gibt es dann noch einen Livestream in Kooperation mit der Lead. Also watch out vor Ankündigungen. Bis bald und tschüss.
Ciao, macht's gut. Ciao.